Ja, guten Tag. Mein Name ist Olaf Schubert. Sie kennen mich eventuell aus Formaten wie Der witzigste Ossi oder auch Die Lachglatze. Nun kommt etwas überhaupt gar nichts Lustiges. Ich persönlich find's furchtbar, aber naja, gut, hier ist Gästekurve, der Podcast mit Matthias Esch und Christian Schiffer. Applaus.
Herzlich willkommen zur Folge 40 der Gästekurve. Ja, ja, schön.
Hallo.
Ja, ja, hallo. Servus. Ja, servus. Ja, sehr ja. Gut, sehr gute Imitation tatsächlich von Olaf Schubert. Ich habe ihn zuletzt gesehen bei Schlag den Star gegen Michael Mittermeier. Und ich habe nicht gesehen, wie es weitergegangen ist. Ich habe nur die ersten, ich glaube, 4 oder 5 Spiele gesehen. Und die hat alle Olaf Schubert gewonnen. Ich weiß nicht, was der für ein Mastermind ist, der Mann, aber der konnte alles. Krass. Der hat die Denkaufgaben alle mit Bravour gemeistert und die sportlichen Aufgaben erst recht. Warum ist der so ein, ist der unterschätzt vielleicht?
Der ist wahnsinnig unterschätzt. Also das ist halt das Schöne, wenn du mit so einem Tiefstatus auf die Bühne gehst. Gibt ja bei Comedians, gibt ja Hoch- und Tiefstatus. Ne? Mario Barth wäre jetzt so ein klassischer Hochstatus. Ne? So der Proll, der quasi auf die Bühne kommt und alles so ein bisschen von oben herab runter macht. Vor allem, wenn du weiblich bist. Und dann halt das Gegenteil sind halt Leute wie Olaf Schubert, die so auf die Bühne kommen und erstmal ja also fast schon bedürftig wirken, ne? Aber ist er in keinster Weise. Ich habe den ja mal kennengelernt in Dresden. Da war Humorzone-Festival, nennt sich das. Und da bin ich nach meinem Yogi-Auftritt hingekarrt worden. Da waren wir live im MDR noch zugeschaltet. Das war auch spannend. Mit Tané und wer heißt denn der andere? So ein etwas älterer, bärtiger mit Brille.
Heinz Erhardt.
Es ist nicht immer alles Heinz Erhardt, Matthias. Ich komme gerade nicht auf den Namen, auf jeden Fall.
Wolfgang
auch großartig.
Trepper.
Nee, aber so die Ecke, die Richtung, der ist so ein Wortspiel-Akrobat, auch immer ein bisschen aggressiv auf der Bühne. So, ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem.
Weiß ich nicht, fällt mir nicht ein.
Ich hab ihn auch gerade nicht, ich habe den Namen nicht präsent. Auf jeden Fall, wir waren dann zu dritt live im MDR und das Ganze, der Schirmherr ist Olaf Schubert und am Ende vom Ganzen kam der auch, das war in der Dresdner Kneipe. Boah, und dann haben wir uns die Lichter ausgeschossen. Ich habe noch ein Foto davon, wie wir nach mehreren Runden Jägermeister und sehr, sehr gutem dunklem Bier ausgesehen haben. Ey, und da hat er Geschichten erzählt. Unfassbar. Der ist ja Schlagzeuger zum Beispiel, was ich auch nicht wusste. Und es war gang und gäbe, er und seine Bandkollegen haben Westinstrumente in die DDR geschmuggelt damals.
Okay.
Und der war tatsächlich auch mal, wurde mal von der Stasi vorgeladen. Weil, weil sein Name auf irgendwelchen Sachen drauf war und die hatten Hinweise, dass er Westinstrumente in den Osten schleust. Dann hat er richtig Ärger bekommen. Das hat er dann erzählt, wie er dann in diesem Raum saß. Und dann meinte er so zu mir, ja, und da gibt es ja auch keine Fenster. Und man weiß, also wenn man jetzt was Falsches sagt, dann ist halt auch kommt man erstmal nicht nach Hause. Ne? Ich denke so, boah, Alter.
Wahnsinn, ne?
Und dann aber auch in dieser Figur, also bei Olaf Schubert ist ja auch wahnsinnig viel echt tatsächlich, jetzt nicht die Polunder so, den hat er jetzt nicht an privat, aber ansonsten ist halt, der ist halt so ein nerdiger Typ, aber die werden gerne unterschätzt, also der hat den Mittermeier da jetzt ja ziemlich nass gemacht, hat am Ende auch gewonnen, ne, zu Recht.
Hat er gewonnen?
Der hat gewonnen, tatsächlich.
Hast du es auch geguckt?
Ich habe das Ende geguckt. Ich habe diese ganz schlimme Geschichte am Ende geguckt, wo die diese Plastikmünze über verschiedene Tische schnippen mussten. Es hat ewig gedauert.
Ah.
Und da war er am Ende dann Gewinner. Da hat doch der Kommentator hat schon wieder irgendwie einen kleinen Skandal hervorgerufen. Der hat irgendwas über Reichsbürger erzählt.
Aber das macht er ständig, ne?
Das macht er ständig. Der hat auch so einen George Floyd-Spruch gemacht, irgendwie als Sylvie Mais gegen Lilly Becker angetreten ist. Das ist, weiß ich nicht, also es wird zwar regelmäßig damit entschuldigt dann von ProSieben, naja, also moderieren Sie mal eine 4,5-stündige Live-Sendung, aber okay, muss einem trotzdem nicht rausrutschen, naja.
Ja, das stimmt. Naja, wie geht's dir denn sonst?
Gut, der Herbst ist irgendwie nicht so konstant da, also mal ja, dann kommt der Sommer wieder durch, was jetzt nicht schlimm ist.
Nein.
Aber es ist so ungewohnt. So, wir holen ständig die dicke Jacke raus und räumen sie ständig wieder zurück. Also es ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel gerade.
Genau das. Vielleicht hört ihr das. Was ist das für ein Geräusch?
I, Matthias.
Nein.
Hose an. Achso.
Nein, ich ziehe eine Jacke gerade an, weil ich gehe jetzt auf den Balkon und nehme dort weiter auf.
Auf dem Balkon, echt?
Ja, weil ich nämlich hier in einem Alpenhotel bin und diese Aussicht, die ich hier habe, ich habe gerade die Aufnahme angefangen im Hotelzimmer und habe gedacht, das ist ja totaler Quatsch. Also hier ist es so schön, warum sitze ich jetzt hier in diesem Zimmer? Deswegen gehe ich jetzt raus, jetzt befinde ich mich in diesem Moment auf dem Balkon und sitze hier und es ist herrlich. Ich gucke auf die Berge, ich bin nämlich in Österreich und ich habe quasi jetzt den gleichen Zustand wie du. Also der Herbst ist noch nicht so stetig da. Und man zieht sich wirklich, wie du es so gesagt hast, ständig eine dicke Jacke an und sieht dann wieder aus. Und
ist ganz, ganz merkwürdig.
Es ist aber trotzdem schön. Also das Wetter hier ist sehr gut. Ich bin hier eine Woche im Urlaub, im Salzburger Land und war auch schon auf einem Berg und nachher bald wieder auf einem Berg. Ja, es ist eigentlich ist toll.
Ja, das hört sich ja wundervoll an.
Ich bin gerade fast von der Bank gefallen, aber ansonsten.
Jetzt wäre ich fast vom Balkon 5 Stockwerke tief auf den Asphalt gefallen.
Ja, genau. Aber ansonsten geht's gut soweit. Ja, schön.
Mei, das hört sich ja wundervoll an. Das ist ja also ein Herz allerliebst.
Jetzt habe ich eine Frage.
Ja.
Ja, nee, frag du erst. Bitte.
Ich will wissen, sind die Österreicher gut drauf? Hast du schon ein bisschen connected?
Ja, eigentlich schon. Also wir sind hier in einem sehr netten Hotel. Hier gibt es Stiegel. Das ist ausgezeichnet. Also überall da, wo es Stiegel ist mein Lieblingsbier. Überall, wo es das gibt, bin ich glücklich. Und von daher, die Leute sind sehr freundlich. Man kann den ganzen Tag was essen. Ich mache eigentlich so eine Art reiner Kalmund-Urlaub, wenn ich mal ehrlich bin. Weil wir sind hier auf so einem Hotel mit Bauernhof.
Ja, ach herrlich. Hast du den Bauernhof schon mal angeknabbert? Bist du mal abends vorbei und hast du einen kleinen Bissen gegönnt von den Schweinchen?
Es gibt Schweine, es gibt Ziegen, es gibt Pferde, es gibt Kühe, es gibt Hasen, es gibt Kaninchen, es gibt Ziegen. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht.
Aber Ziegen hast du schon gesagt, aber da kann man zweimal reinbeißen. Die sind so zäh. Ach, lecker.
Ja, also ich werde nicht hungrig diesen Ort verlassen.
So muss es sein. Ja, sehr, sehr gut. Aber jetzt wolltest du was wissen.
Ja, also ich bin ja jetzt in letzter Zeit ab und zu immer mal wieder im Süden und ich war oft schon in meinem Leben in den Bergen und so, aber es gibt noch so Sachen, die verstehe ich nicht. Da kannst du mir vielleicht helfen, weil du wohnst ja in Franken, richtig?
Ja.
Jetzt sind ja die Alpen dazwischen, also ich bin jetzt gerade im Salzburger Land, da sind ja die Alpen dazwischen.
Die Alpen sind jetzt noch ein bisschen von mir entfernt, deswegen, also hoffentlich wird es nicht zu alpenspezifisch.
Nee, also meine Frage ist, wie ist denn bei euch... Ist das Wetter bei euch ansatzweise so wie in den Alpen oder ist das quasi so, seid ihr quasi so auf einem anderen Planeten? Also ist das Voralpenland noch, das darf man glaube ich gar nicht sagen zu Franken, ne? Aber eigentlich ist es ja vor den Alpen.
Weiß gar nicht.
Ist okay, ne? Kann man, glaube ich, sagen. Ist das noch so, hast du schon das Gefühl manchmal, dass du so bergnah wohnst oder ist man noch in einem ganz anderen Universum?
Nee, also Berge, das ist dann tatsächlich noch ein Stück, weil das Fichtelgebirge ist halt hier recht nah. Da kannst du dann wirklich so gute halbe Stunde, dann bist du im Fichtelgebirge, was auch sehr schön ist, also kann man sehr empfehlen. Alpen ist dann tatsächlich noch, selbst München ist ja 2 Stunden fährst du auf jeden Fall nach München. Also das ist alles noch ein bisschen in Entfernung.
Ah ja, okay. Aber man fühlt sich aber schon in Bayern so.
Ja, also das schon. Ich meine, mentalitätstechnisch auf jeden Fall, sprachlich ja auch, ne? Also ich bin ja wahrscheinlich der Einzige hier im Umkreis von zig Kilometern, der das R nicht rollt.
Das fällt auf, ne?
Das fällt auf, da stichst du heraus. Ja, die Franken sind aber sehr nett, die gehen da immer gut mit um, auch wenn die hören so, nicht von hier, wirst du dann trotzdem, solange du jetzt nicht irgendwie schlimme Dinge sagst, wie gibt's das auch in vegan, was sie auf der Karte haben, oder haben sie das Bier auch in klein, also ne, Dinge, mit denen man sich hier blamiert, wenn man das nicht macht, so dann hast du eine gute Zeit.
Okay, verstehe. Aber dabei könntest du ja eigentlich von Berufswegen dich als Franke ausgeben.
Ja, das ist immer so ein Ding. Also ich musste mir jetzt wieder anhören, dass ich das Fei nicht richtig setze im Satz. Ne? Fei ist ja ein Füllwort, das im Fränkischen benutzt wird. Und ich dachte, es kann überall stehen. Es kann aber nicht überall stehen, lustigerweise. Und ich setze es wohl manchmal intuitiv noch falsch. Das heißt also, ich würde mich wahrscheinlich, wenn es jetzt drauf ankäme, dadurch verraten, dass ich das Fei nicht richtig setze. Das ist natürlich Challenge accepted, habe ich mir gedacht. Und werde jetzt ganz bewusst daran arbeiten, dass ich das richtig unterbringe.
Nennt mal einen Beispielsatz. Ich verstehe das selber auch noch nicht so richtig. Wie nennt man, also was heißt das denn, Fei?
Fei ist einfach ein Lückenfüller. Also da, wo der Franke das Gefühl hat, so, da könnte noch was fehlen, da kommt rhythmisch noch ein Fei dazu. Zum Beispiel, das war Fei nicht so. Also wenn du jetzt irgendwas erzählst, ne, was deiner Meinung so abgelaufen ist und neben dir ist jemand der Meinung, nee, das war anders, dann wird interveniert mit, das war Fei nicht so. So, und dann geht's halt los. Und dieses Fei ist aber im Satz immer woanders gefühlt. So, das ist ein bisschen für mich, der ja nicht Native Speaker of Frankish ist, ist das ein bisschen tricky. Und da muss ich mich jetzt gerade reinfühlen. Andersrum gibt es aber auch, immer wenn ich sage, ich fahre nach Köln, ich fahre in die Heimat, sagen mir ganz viele Leute hier, ja, alles Gute im Ruhrpott.
Ja, das können die Leute nicht auseinanderhalten, ne?
Ja, dann eine gute Zeit im Pott. Unfassbar. Wirklich mehrere Leute, weil NRW ist, glaube ich, für den Süddeutschen ist einfach so. Das ist eine Ansammlung von Fabrikschloten. Dazwischen kommt dann der Dom und das war's. So,
eigentlich,
das
zum eigentlich, Beispiel, eigentlich ist es ja auch so.
Eigentlich ist es auch so, streng genommen. Dass zum Beispiel Münster und der ganze Bereich, dass das noch und oben Ostwestfalen und so, dass das noch dazugehört, hat hier, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Also wir sind tatsächlich das Ruhrgebiet für Bayern und Franken.
Aber ich habe ja ganz viel Verwandtschaft in OWL, wie man so schön sagt, Ostwestfalen.
Ostwestfalen-Lippe.
Ostwestfalen-Lippe.
Ja, sicher.
Genau. Und das ist interessant, weil wenn man jetzt aus Düsseldorf oder Köln kommt, fühlt man sich dort auch nicht so richtig NRW-mäßig. Also irgendwie schon.
Das ist so, ne? Das ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist
irgendwie wie so ein eigenes
Gefühl
Bundesland.
Ja, also den Eindruck hatte ich auch immer. Die haben so ein bisschen was schon von den Norddeutschen. Dann aber im richtigen Moment wieder nicht. Dann haben sie so ganz ganz klare Pott-Elemente sind manchmal drin, auch in der Sprache, auch im Biertrinkverhalten, also das ist ganz, ganz seltsam.
Genau.
Aber tolle Leute.
Ja, total. Also ich war mal auf einer Hochzeit in Bielefeld und da war es so, dass ich am Anfang niemanden kannte. Also ich kannte also nur meine Frau quasi und ich habe alle da kennengelernt und meine Frau hat, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, zu mir gesagt, Matthias, das ist hier nicht wie im Rheinland, ne? Also jetzt texte nicht direkt alle zu und wenn du das machst, dann
muss man dir immer sagen.
Ja. Und dann geh nicht davon aus, dass direkt so, ich gehe immer davon aus, dass da so viel zurückkommt, weil ich denke, ich gebe viel, also kriege ich auch viel. Und ich gebe natürlich auch total viel Schwachsinn. Deswegen erwarte ich auch viel Schwachsinn. Also das kann ich schon einschätzen.
Ja, du hast halt viel Output. Du hast halt viel Output, du bietest halt an, ne? Also du hast viele Gesprächsansätze, die dein Gegenüber dann aufnehmen kann.
Das hast du sehr nett formuliert. Ja, und da war es dann so, dass das wirklich überhaupt nicht funktioniert hat. Also ich habe erzählt und da kam irgendwie gar nichts zurück. Und dann gab es eine Schnapsrunde. Und dann gab es noch eine Schnapsrunde. Das wiederum war mir eigentlich viel zu viel, aber für die war das, die Gäste dort auf dieser Hochzeit, war das ganz normal. Und die hat das dann auf Betriebstemperatur gebracht. Und ab da wurde es dann eine richtig, richtig geile, ausgelassene Hochzeit, wie man es aus dem Rheinland kennt, bis 6 Uhr morgens. Die haben sogar noch ein bisschen länger durchgehalten. Also die feiern sich dann richtig kaputt. Aber man muss halt an diese, man muss über diese Hürde springen. Das dauert etwas.
Definitiv, definitiv. Aber ein absolut herrliches Volk. Sehr trinkfest, da hast du vollkommen recht. Das habe ich auch immer wieder beobachtet. Und auch gerade, wenn es so ins Hochprozentige geht, da bin ich ja auch nicht so ganz zu Hause, ist für die Leute überhaupt kein Problem. Ne? Eine Runde nach der anderen und dann geht's richtig los.
Ist so.
Grüße nach OWL.
Grüße nach OWL. Sollen wir jetzt eigentlich heute auch mal über Fußball reden?
Ach, ehrlich? Ja, komm. Aber nicht über den FC, aber der hat ja mit Fußball auch so gut wie nichts mehr am Hut.
Ja, lass uns mal über den FC reden. Was ist denn da los?
Oh, Matthias, nein.
Steigt ihr ab?
Jetzt ist doch mal gut jetzt auch hier. So, Champions League, was war denn da los?
Oh, Dortmund hat eigentlich ganz gut gespielt. Das habe ich mir gestern angeguckt.
Ich wollte gerade sagen, wieso habt ihr denn da keine Tore reingelassen, Mensch?
Ja, das war auch neu. Das kannte ich auch lange nicht gesehen.
Das kanntest du auch noch nicht, ne?
Kannte ich nicht, vor allem nicht aus der Champions League. Aber das hat super gut funktioniert. Also die Defensive war echt ziemlich stabil, hier und da ein bisschen Glück gehabt. Und es gibt immer noch so ein paar Spieler wie Felix Betscha, der wieder...
Betscha.
Der wieder, ich weiß nicht, was mit dem ist. Der hat irgendwie, der spielt so, als hätte er keine Lust. Also das war am Anfang der Saison bei vielen Spielern.
Das ist bei uns, das ist bei uns die ganze Mannschaft. Das ist bei uns der komplette Kader.
Ja, also das wirkt so lustlos irgendwie, ne? So von der Körpersprache irgendwie, so wirklich so einfach kein Bock.
Eigentlich auch eine Frechheit auf dem Niveau, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja, natürlich. So. Stell mal vor, du würdest so viel Geld verdienen und er hätte keine Lust.
Ja, krass, du kriegst komplett den Hintern gepudert da, finanziell und vom Status her. So alles räumen sie dir aus dem Weg, dass der feine Herr nur noch seinen Ball da vor sich hintreten muss. Und dann hast du nicht mal Bock darauf. Also, come on, funktioniert nicht.
Ich habe das mal beobachtet, da war ich beim HSV, da hat Borussia Dortmund da gespielt. Und damals hat noch Roman Weidenfeller gespielt beim BVB.
Ah ja, ja.
Und beim Aufwärmen hat dem jemand die Schuhe zugebunden, weil der hatte ja schon Torwarthandschuhe an.
Ja, okay,
also
gut.
Also theoretisch hätte sie aus... Ja, bitte, aber da kann er wohl die Torwarthandschuhe mal kurz ausziehen. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also, was ich ein bisschen komisch finde, das sind Sachen, die ein Fußballverein hinbekommt. Was noch immer nicht so gut läuft, ist, ich sag mal, ein Gespür für die PR-Geschichten nach dem Spiel. Siehe Schalke. Ne? So nach dem Motto, was dürfen die Spieler oder was können sie nach außen geben? Was sind Infos, die wir gutheißen oder wie auch immer verkauft man jetzt die Mannschaft nach außen zur Presse und zum Zuschauer? Und das ist noch immer nicht irgendwie, ich finde das ja immer noch ein Unding, dass die Spieler dampfend nach 90 Minuten oder länger Fußball da abgefangen werden von irgendwelchen entspannten Jungs mit Mikro oder Mädels mit Mikro in der Hand und sich dann um Kopf und Kragen reden. So, was sollen die denn erzählen? Die haben natürlich Adrenalin hoch 1000 immer noch in der Blutbahn, wollen einfach in diese Kabine, wissen, dass sie nicht gut waren und dann hast du so ein Mikro vor der Nase. Jetzt stell dir mal vor, du und ich nach so einer Mathe-Klausur in der Schule. Also jetzt beispielsweise, aber jetzt einfach mal Dinge, die wir nicht gut können. So, und dann kommst du gerade von diesem Tisch weg, hast die Klausur abgegeben, weißt schon so, das war auch wieder nichts. Und auf einmal ist es so, Matthias Esch, Sie haben jetzt gerade die Klausur abgegeben. Wie viele Punkte können wir erwarten? Es muss jetzt was passieren, ne? Sonst droht der Abstieg. So, und dann kriegst du das Mikro da fast in den Mund geschoben, sag ich mal.
Also da bin ich jetzt erstaunlicherweise ganz anderer Meinung, ehrlich gesagt.
Wie?
Weil, warum? Also ich kenne das aus anderen Sportarten, zum Beispiel beim Eishockey ist das richtig krass. Beim Eishockey ist es ja so, dass du hast ja drei Drittel und da wird nach jedem Drittel ein Spieler ausgesucht, der sozusagen im Spiel oder in der Pause ein Interview gibt. Und das ist gar kein Problem.
In der Pause sogar?
Ja. Und das ist schon immer so. Und das ist überhaupt kein Thema. Und es wird tatsächlich immer mal wieder, aktuell ist das ein großes Thema bei der DFL, dass darüber nachgedacht wird, so wie es nämlich früher in den 70er Jahren waren. Da ist sogar während des Spiels sind auf der Trainerbank Interviews geführt worden. Kein Witz.
Und da habe ich mal Fotos von gesehen, von der Situation tatsächlich.
Ja. Das war früher ganz normal. Und es hat letztens noch jemand, und zwar Frank Baumann, der Sportdirektor von Werder Bremen, gesagt, wenn Sportler aus anderen Sportarten das können, warum sollen Fußballer oder Fußballerinnen das nicht auch können? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, warum denn eigentlich nicht? Also es gab mal einen absolut absurden Vorschlag. Jemand von der DFL hat mal vorgeschlagen, dass über, das ist kein Witz jetzt, über eine Drohne beim Elfmeter, also die Drohne sollte über dem Elfmeterpunkt schweben und kurz bevor der Elfmeter ausgeführt wird, der Spieler oder die Spielerin ein Interview gibt.
Also bitte.
Das wiederum ist wirklich, also das wiederum ist natürlich totaler Blödsinn, ne? Also das ist natürlich, das geht natürlich. Donata Hopfen war das, die war mal ein Jahr lang DFL-Chefin, die hat das vorgeschlagen. Das muss man leider sagen, das war ein sehr unglücklicher Vorschlag, das war Quatsch. Aber das, ja, aber jetzt das, generell.
Das hat ja mit, das hat ja mit, ja, der Praxis, nee, gar nichts mehr zu tun.
Genau,
das, das hat ja, ich auch, das hat ja mit der Praxis gar nichts mehr zu tun.
Aber in der Halbzeit oder nach dem Spiel?
Findest du echt?
Du bist der anderer Meinung, ne?
Sollte man nicht, also sind dafür nicht Pressekonferenzen da? So ein bisschen, dass man sagt, okay, pass auf, wir sammeln das mal alles, auch die kritischen Töne und dann gehen wir darauf ein. Weil das war auch der Punkt bei der Hansi Flick-Doku, den ich tatsächlich, also klar muss man sagen, Hansi hatte auch nicht alles richtig gemacht, so, das sieht man ja natürlich auch in diesen Teilen der Dokumentation. Was er aber, also wo er mir leid getan hat, das waren immer die Situationen, so Hansi, komm mal hier in den Bus, nimm mal hier unsere Pressefrau mit, du musst jetzt 2,5 Stunden nach Doha fahren und da 4 Fragen beantworten. So. Und dann wird er im Bus noch geimpft, so, ja, pass auf, also sag mal zu der einen Sache nix, spiel mal die andere runter und dann guckst du mal, was du zu der dritten sagst. So, hä? Seltsam.
Ja, okay, also aber das ist ja jetzt nochmal ein anderer Fall, also da kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber wenn wir jetzt nochmal bei der Situation bleiben, irgendwie, dass ein Spieler 90 Minuten gespielt hat und danach ein Interview gibt, also ja, ich verstehe, was du meinst, das ist so, also ja, gut, was soll der da jetzt super Schlaues sagen, aber...
Es ist halt authentisch, ne, so, das ist das Einzige...
Ja, eben, da wird ja die Emotion so live abgegriffen.
Ja, gut. Also dass einen das irgendwie auch fasziniert. Würden wir es nicht machen, hätten wir auch viele sehr skurrile oder auch sehr witzige Sachen nicht auf Band, muss man auch mal sagen. Hier die Eistonne. Die Eistonne hätte es nie gegeben von Per Mertesacker. Oder auch diese geilen Reus-Interviews. Ich liebe ja Reus-Interviews, die logischerweise jetzt seltener werden, aber ey, wow. Bei ihm war ja immer das Magic Word Mentalität, ne? Sei ausgerastet. Mhm. Dann geile Trainerinterviews natürlich, die wir sonst nicht hätten. Also es ist ein Entertainment-Faktor und Unterhaltung gehört zu dem Ganzen natürlich dazu, da gebe ich dir recht. So, die einzige Frage ist, sollte man das nicht irgendwie bündeln, sollte man es nicht ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht hast du auch recht.
Ja, also, oder ein anderer Vorschlag, es wäre einfach mal super, wenn die Leute, die die Interviews führen, mal anständige Fragen stellen.
Oder so. Das hätte auch was. Was mir immer wieder auffällt, so, ich bin ja auch begeisterter Gucker von NFL-Spielen. So.
Ja, genau.
Und was mir da auffällt, so, die Leute, die da fragen, die sind alle sowas von in der Materie. Ich meine, gut, das gibt natürlich auch das Regelwerk her, aber Fußball hat auch genug taktische Finesse und Regeln. Die könnte man auch mal abfragen. So, das wird aber irgendwie nicht gemacht. Also die Fragen, die am Fußballspielfeldrand gestellt werden, kommen einem immer so vor, als könntest du die als Fan jetzt auch stellen. Ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht ist, aber man hat ja manchmal ganz, ganz andere, dringendere Fragen, als da gestellt werden. So, und ich muss schon sagen, wenn du dann den Reus das 5. Mal zur Mentalität gefragt hast, da hätte ich auch keinen Bock mehr, tatsächlich.
Ja, also das kann ich auch verstehen. Und ich sage es jetzt nicht nur, weil ich da gerade seit kurzem angefangen habe zu arbeiten, aber ich muss tatsächlich sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen von The Zone das ganz gut machen. Da finde ich meistens die Interviews nach dem Spiel doch einfallsreicher, weil auch mal was Taktisches nachgefragt wird. Dann haben die auch einen Experten dabei, der kann auch mal ein bisschen.
Das stimmt, ja. Sky und der Zone. Da muss man, genau.
Ja. Ja, und dann, also das finde ich dann soweit in Ordnung. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie hast 5-0 verloren und dann sagst du so, und woran hat es gelegen? Das ist natürlich einfach. Also,
das tut mir sowieso ja oft leid. Auch diese Prognosen, die sie dann da stellen sollen. Wahnsinn. So, ja, wird sich das jetzt bis zum Saisonende durch ihre Spielweise ziehen? Was glauben Sie? Ja, was soll er sagen?
Könnte sein. Also, genau, das ist das Ding. Und also es ist, wie gesagt, es ist ein total schwieriger Job und du musst natürlich live in die Emotion rein. Das ist also eine Kunst, aber jetzt arbeite ich ja mit jemandem regelmäßig zusammen, der das seit vielen, vielen, vielen Jahren macht und ganz viel Erfahrung hat und tatsächlich auch einer meiner Lieblingsmenschen in diesem Business ist, und das ist Uli Potowski. Und von Uli habe ich wirklich Sachen gelernt, die so simpel sind, wo man sich denkt, warum bin ich da selber nie drauf gekommen? Aber zum Beispiel hat er mal zu mir gesagt, Matthias, wenn du ein Interview führst oder du hast mit mir die Radiosendung und dann führen wir ein Gespräch, dann stellst du eine Frage und dann hältst du die Klappe. So, und das klingt jetzt so simpel und so easy, wo man so denkt, wieso, ist doch total logisch, aber man muss darauf achten, man macht das nicht. Also, das funktioniert normalerweise so, dass du irgendwie was ausführst und dann sagst du sowas wie, keine Ahnung, reden wir jetzt zum Beispiel mal über dieses Thema, ja, und dann würde ich irgendwie sagen, also, wie siehst du das denn? Findest du, dass die Emotion nach dem Spiel richtig ist oder glaubst du, es sollte wann anders gemacht werden oder was wäre denn dein Vorschlag? Das ist eine total beschissene Fragestellung, weil du stellst drei Fragen und derjenige soll eine Frage eigentlich beantworten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine 2-jährige Ausbildung beim Radio gehabt und diese simple Regel hat mir nie jemand erklärt und da muss ich wirklich sagen, Uli ist einfach eine Maschine. Du guckst dir mit dem auch irgendwie, was wenige wissen, der hat Ester Sedlacek groß gemacht, wirklich, die haben zusammen bei Sky mal ein Format gehabt und er hat sie gepusht und jetzt moderiert sie die ARD Sportschau und ich verstehe langsam, warum. Ne? Und ich habe jetzt auch meine Sachen, die ersten Sachen, die ich bei The Zone mache, die zeige ich ihm und sage, Uli, also ich kriege da natürlich auch total viel Feedback, aber der Mann hat halt so viel Erfahrung und der sieht das so schnell. Also liebe Grüße an der Stelle mal an Uli. Der hat übrigens auch zugesagt, dass er bald mal Gast in unserem Podcast sein wird. Dann kannst du ihm das alles selber mal fragen, aber das ist wirklich, so jemanden braucht man einfach. Ich würde jetzt auf nicht sagen, Fall. Dass das jetzt mein größter Mentor ist oder so, aber manchmal hat er schon so eine Rolle und das ist einfach etwas, wo man sieht oder wo er mir auch nochmal erklärt, gerade in diesem Bereich, was du da ansprichst, ist ja total spannend, dass du das ansprichst, da ist unglaublich viel Luft nach oben und um diesen, jetzt habe ich doch etwas länger am Stück geredet, aber immer wieder.
Ist ja kein Problem, ist ja alles produktiv.
Ja, ich musste erstmal eine ganze Weile überlegen und jetzt sprudelt es aus mir heraus.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Viele von euch kennen bestimmt die Sendung, die meisten kennen es über Instagram und ich kenne es auch über Instagram in erster Linie, CBS Sports Golazo. Das ist mit Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher und Mika Richards. Das ist eine Champions League Sendung und die machen Entertainment. Also die gucken sich quasi, das ist sowas wie der Sport1 Fan Talk, nur in super krank amerikanisch.
Die lachen sich halt tot die meiste Zeit, ne? Und so richtig exzessiv. Also ich habe mir diese Ausschnitte auch immer wieder angesehen so und muss einfach sagen, das ist natürlich wahnsinnig amerikanisch. Ne? Das kriegen wir auf Deutsch wahrscheinlich mit dem Ausflip gerade gar nicht hin.
Ja, aber es ist halt Entertainment pur und ich muss wirklich sagen, ich mag's sehr, sehr gerne. Es ist toll zu gucken und man sieht da ganz viel Potenzial für Dinge, die man entwickeln könnte in der deutschen Sportberichterstattung. Ich sage es jetzt aber auch ganz ehrlich, ich mache jetzt diese Sendung auf The Zone, Champions Week, guckt euch das gerne mal an und wir haben da immer mal wieder unterhaltsame Elemente, aber Es ist auch gar nicht so einfach. Es ist auch gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Fußballsendung zu machen und nicht so trocken zu werden, keine Plattitüden zu benutzen, es nicht so zu machen, wie alle es vorher gemacht haben, weil man hat diese gelernten Muster irgendwie immer im Kopf. Und ja, wenn man was verändern will, muss man ein bisschen aus denen ausbrechen, ein bisschen unterhaltsamer werden, ein bisschen frecher auch werden und so. Aber es ist alles möglich. Ich glaube, das entwickelt sich auch nach und nach. Aber ja, also um das zu Ende zu führen, ich glaube, dein Gedanke kann ich nachvollziehen. Was soll ein Fußballer nach 90 Minuten da Schlaues sagen? Aber das liegt ja nicht an dem Fußballer, ne? Also das liegt dann, glaube ich, an der Fragestellung und
fair
an
den Fragestellenden. Muss man auch sagen. Ja, geil.
Aber es wäre wünschenswert, wenn das besser wird.
Auf jeden Fall. Dann ist das sehr, sehr ausführlich und sehr gekonnt beantwortet. Finde ich gut. Dann können wir müssen gleich Werbung machen, ne, glaube ich.
Ja, dann gehen wir doch jetzt in die Werbung.
Nehmen
wir noch einen prominenten Menschen, der uns mal mitnimmt in die Werbung. Letzte Woche fand ich es ja überragend. Mit Jupp Heynckes, da habe ich mich totgelacht. Das habe ich mir danach sogar nochmal angehört. Wie alt ist denn eigentlich Jupp Heynckes,
Schiffi? Ich weiß es nicht.
Weißt du das überhaupt?
Also bei uns ist der 92, aber in der Realität, wow, wie alt ist Jupp Heynckes?
Jetzt habe ich gerade Christian Schiffer bei Google eingegeben und nicht Jupp Heynckes. Nee, der ist älter. Ich gucke.
Älter?
Hier googelt der Podcaster noch selbst. Oh nee, du hast recht, 78 Jahre ist der.
Hier googelt der Chef selber. 78, ja. Siehst du?
78 ist der. Naja, egal. Entweder er oder jemand anders kann uns ja jetzt gerne in die Werbung bringen.
Meine Damen und Herren, hier ist Florian Silbereisen. Ja, was war das schon heiter, die erste Hälfte von Gästekurve. Gleich in der zweiten haben wir noch Andrea Berg und die Amigos. Und hier ist die Werbung.
Und da sind wir auch schon wieder. Toll, einfach diese Werbung. Sie bringt immer ein bisschen Struktur in unseren Podcast und sie bringt uns auch Geld. Umso bemerkenswerter, dass wir es schon zweimal einfach vergessen haben.
Ja, zweimal sogar. Oh Gott, ey.
Ich glaube schon,
so schlechte Umsetzer.
Ja. Wir sind jetzt
schon. Das ist alles furchtbar.
Was ja toll ist, ich muss dir an der Stelle mal ein Kompliment aussprechen und einen Dank, weil ich lade nachher mal so ein Foto hoch zu meiner Aufnahmesituation. Ich gucke wirklich auf so einen Berg, es ist total geil, aber zeitlich war es sehr schwierig mit mir diese Woche einen Termin zu finden. Ich habe das irgendwie 15 Mal verschoben, weil dann wollte man vormittags einen Ausflug machen, dann war aber das Wetter schlecht, jetzt ist nachmittags das Wetter gut, da wollten wir eigentlich keinen Ausflug machen. Das ist ja das Ding, in den Bergen musst du dich immer nach dem Wetter richten.
Ja, ja. Und, ja, Klima ist ähnlich wie an der Küste, ne? Es dreht mehrfach am Tag und du musst dich danach richten, genau.
Und wie schön, dass ich in meinem Urlaub immer entweder an die Küste oder in die Berge fahre, das ist sehr dankbar für dich. Dementsprechend immer, wenn, wenn ich im Urlaub bin, ist das immer so ein bisschen so ein Struggle. Du machst das irgendwie geschickter, wenn du in den Urlaub fährst, dann nehmen wir, glaube ich, immer vorher doppelt eine Folge auf, ne?
Ja, ich muss gerade überlegen, ob wir mal im Urlaub eine Folge aufgenommen haben.
Ich glaube, du umschiffst.
Ich umschiffer das immer ja, mit den Aufnahmesituationen. Ja, kann auch sein, dass wir dann, ich musste ja letztens nach Gladbach, genau, und habe das mit Heimatbesuch verbunden und da haben wir dann logistisch das genial gelöst, dass wir einfach zwei Folgen in der Woche aufgenommen haben davor.
Ja, das war schlau. Naja, egal. Ich will noch ein bisschen über Fußball
reden. Das kann ich dir auch anbieten, dass wir das mal so machen. Aber ich glaube, wir verheddern uns da immer so ein bisschen. Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache.
Aber also, du warst sehr flexibel jetzt auf jeden Fall und hast auf meine terminlichen Befindlichkeiten sehr gut reagiert. Vielen Dank.
Ja, kein Problem. Das hatten wir ja im Vorfeld gesagt, da kann man auch mal transparent sein hier mit den Kurvis. Wir haben gesagt, wenn wir das weitermachen und wieder aufnehmen, unseren Podcast, dann müssen wir maximal flexibel sein. Und dann wäre es ein bisschen doof, wenn ich dann sage so, nee Matthias, also du gehst jetzt wandern im Regen und nicht um 15 Uhr. Wäre ein bisschen komisch.
Das wäre aber auch sehr lustig.
Aber auch witzig, stimmt. Matthias, du gehst hier, komm, nimm einen Schirm mit. Du hast auch einen Schirm wahrscheinlich mit in den Bergen oder nicht. Du musst ja vorbereiten, Mensch.
Was auch irgendwie ja witzig ist, man braucht ja immer zwei Geräte, um aufzunehmen. Also ich habe ja das Handy, sozusagen, um eine Tonspur aufzunehmen und den Rechner, um die Skype-Verbindung zu haben. Vielleicht wird uns ein schlauer, findiger Kurvi mal erklären, dass das mit Sicherheit auch mit einem Gerät geht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Ich komme da an meine technischen Grenzen. Mhm. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie das ist. Weil sonst könnte ich ja auch mal während einer Wanderung aufnehmen. Das würde meine Frau bestimmt auch ganz toll finden.
Das wäre auch mal witzig mit so einem Headset und dann bitte in Gelände, wo ganz viel Wind ist, dass wir immer den Wind auf dem Mikro haben. Dann freuen sich die Kurvis wieder über gute Tonqualität in der Folge. Das hätte was. So, sehr dann sollen wir jetzt mal über den FC sprechen? Ich glaube, ich komme nicht drum rum.
Ja, erzähl doch mal. Was ist denn da los? Also vielleicht noch für die, die es nicht wissen, das habe ich letzte Woche schon mal so angerissen. Aber es ist wirklich, was den ersten FC Köln angeht, ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiges Datum. Sollte im Januar der internationale Sportgerichtshof entscheiden, dass eine Transfersperre auf den ersten FC Köln dann doch tatsächlich zukommt. Aktuell wurde die erstmal nach einem ersten Urteil ausgesetzt, also das drohte dem FC, weil er in bestimmten Regularien gegen die Auflagen verstoßen haben soll. Und sollte jetzt aber der Internationale Sportgerichtshof doch sagen, nee, das war alles so nicht in Ordnung, dann gibt es eine Transfersperre, dann dürfte also in der darauffolgenden Transferperiode der erste FC Köln keine Spieler verpflichten oder verkaufen, glaube ich, sogar. Gott, oh Gott. Ja. Aber zumindest verpflichten auf jeden Fall nicht. Und ja, also das würde euch wirklich heftig treffen, denn das ist jetzt nicht so, darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie, keine Ahnung, bei Bayern München oder Borussia Dortmund, dass man dann sagt, ja, keine Ahnung, dann ist der Kader halt ein bisschen schwächer und beim BVB würde man sagen, gut, dann wird man halt mal im Jahr Vierter und nicht Zweiter oder was weiß ich so. Also das ist alles, man sagt immer so schön im Sport, das kann man alles abfedern, aber beim FC, der aktuell sowieso schon
da ist keine Feder
auf einem Abstiegsrang steht, wäre es wirklich übel. Es gibt auch bestimmte Baustellen in diesem Kader, die dringend mal geklärt werden müssen. Unter anderem ist ja auch mit Timo Horn vor einer Weile eine sehr wichtige Identifikationsfigur aus dem Verein gegangen und so auf der Torhüterposition kommt man zwar einigermaßen zurecht, aber das ist so ein schönes Beispiel. Da spielen jetzt sehr junge Torhüter und sowas ist natürlich immer auch ein gewisses Risiko. Jonas Hector hat aufgehört, dadurch ist eine weitere Identifikationsfigur gegangen. Also es gibt jede Menge Baustellen in diesem Kader.
Ja, Hector wird schmerzlich vermisst, hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Lücke hinterlassen, die irgendwie nicht gefüllt werden kann. Skiri nach Frankfurt abzugeben und zu verlieren, war auch, wie man jetzt erkennt, ein ganz schöner Schritt zurück.
Ja.
Dann sind die Spieler, von denen man sich mehr erhofft hat, die funktionieren irgendwie nicht, also jetzt zumindest noch nicht, haben Einfindungsprobleme. Ja, Luca Waldschmidt, auf den große Hoffnungen gesetzt wurden, das klappt irgendwie nicht. Davy Selke kann sich jetzt auch nicht mehr durchsetzen, der war ja bis zuletzt, muss man dem wirklich zugute halten, hat er alles versucht, da mehr draus zu machen, auch wenn es da nicht geklappt hat, aber jetzt im letzten Spiel gegen Stuttgart ist man einfach überrannt worden. So. Also kann man nicht anders sagen. Du siehst es auch an der Körpersprache schon vom FC, dass sie eigentlich vorher schon wissen, was da auf sie zukommt. Und man kann jetzt leider, früher konntest du immer sagen, oder ungefähr sagen, wer da Mist baut und woran es liegt. Jetzt ist leider das Problem, dass Steffen Baumgart nicht anders spielen kann, als er gerade spielen lässt. So, der verwaltet gerade die Fehler, die man gemacht hat. Und das macht er dann noch relativ gut. Also Schadensminimierung ist da, glaube ich, das Stichwort. Und Problem ist, ich habe jetzt zum ersten Mal nach Jahren und nach vielen Spielzeiten wieder Angst vorm Derby. So, weil du fährst jetzt
als nächstes an, ja. Also ja, gegen Leverkusen, ja.
Gegen Leverkusen in Leverkusen. Du fährst jetzt mit der Truppe, die letzten Spiele nicht wirklich funktioniert hat, fährst du jetzt zu Leverkusen, die diese Saison fast Meisterfähigkeiten haben, kann man so sagen. Mhm. Ein Meisterkader dahinstellen so und ich hab da Schiss vor generell, was jetzt alles kommt. Danach kommt Gladbach, Leipzig so und du hast in den Spielen bis dahin, wo eigentlich 3 Punkte gut gewesen wären und auch machbar gewesen wären, hast du sie liegen lassen, hast einen Punkt geholt, wenn überhaupt, und hast Niederlagen kassiert und es hat sich offenbart, dass der Verein an seine Grenzen kommt und jetzt kommt die Situation, die du beschrieben hast, on top. Dann haben wir es noch mit einem Geschäftsführer zu tun, mit Christian Keller, der, ja, also böse Zungen behaupten, hat Regensburg dahin gewirtschaftet, wo es am Ende war. Mhm. Und jetzt macht er es mit Köln.
Und das ist ja auch das Problem, also es gibt es ja jetzt nicht so oft, dass man sich tatsächlich, es ist jetzt noch nicht mal irgendwie ironisch gemeint oder so oder lustig oder so, aber es ist, wirkt ja schon so, auch wenn du jetzt die nächsten Gegner so aufzählst, dass man sich innerlich so ein bisschen darauf vorbereiten muss, dass man auf jeden Fall gegen, also man wird im Abstiegskampf drinstecken, man hat eigentlich Glück, dass mit Darmstadt und Heidenheim zwei relativ schwache Teams aufgestiegen sind, die bislang aber natürlich auch fast so ein bisschen überperformen teilweise. Und gerade
Heidenheim.
Ja, und gerade auch ihre Heimspiele gewinnen. Also das ist jetzt irgendwie auch kein großer Trost. Und also die Wahrscheinlichkeit aktuell, dass man absteigt, ist leider wirklich sehr groß, weil, wie du auch gesagt hast, das Trainerproblem gibt es nicht. Also Steffen Baumgart ist da nach wie vor der richtige Trainer, hat er auch seinen Vertrag verlängert. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie groß seine Schuld ist, überhaupt nicht, sondern dieser Kader ist einfach viel zu dünn besetzt. Und jetzt ist halt die Sache, sollte man absteigen, muss man natürlich einen Kader verändern. Das ist ja klar, ne? Wenn du in die zweite Liga gehst, du hast dann halt auch viele alte Verträge noch und so. Ja, ja. Also du hast immer in der zweiten Liga einen Kader voll von Spielern, die überbezahlt sind für die zweite Liga. Da kann man mal in Gelsenkirchen beim FC Schalke nachfragen. Das ist ein Riesenproblem. Also du kriegst das dann gerade bei so etablierten Erstligavereinen, ist es sowieso schon immer ein Monsterakt, diese Struktur zu ändern. So. Wenn du jetzt aber diese Transfersperre dann hast, kannst du das ja gar nicht machen.
Ja, eben. Das ist ja Teil des Problems. Und,
dann hast du wirklich ein Monsterproblem. Des Problems.
Absolut. Ja. Und vor allem,
das heißt, du musst eigentlich in der ersten Liga irgendwie versuchen zu bleiben. Also wirklich,
musst du
alles dafür tun, damit du eben die höheren TV-Einnahmen bekommst. Und das ist ein Monsterspagat.
Plus noch ein ganz anderes Problem. Früher, wenn der FC abgestiegen ist in die zweite Liga, dann haben wir von der zweiten Liga gesprochen, die nicht so stark aufgestellt war, wie sie es aktuell ist. So,
auch das kommt noch dazu.
Dann war der FC ganz schnell Spitzenreiter in der zweiten Liga. Man hat das, nachdem man enttäuscht war über den Abstieg, hast du das dann im Laufe der Saison als FC-Fan relativ gerne gesehen, weil du warst ja Spitzenreiter, damals unter Ewald Lien zum Beispiel. Es waren großartige Spiele dann. Und dann bist du auch sehr souverän wieder aufgestiegen. Jetzt reden wir aber von einer wahnsinnig stark aufgestellten zweiten Liga. Alle beißen da, jeder gewinnt gegen jeden, ist vollkommen unberechenbar. Und dass du da nach einer Spielzeit automatisch wiederkommst, ist nicht gesagt.
Ja, du hast ja mit dem FC St. Pauli, mit dem Hamburger SV, mit Fortuna Düsseldorf, mit dem ersten FC Kaiserslautern, mit Hannover 96, mit dem Karlsruher SC auch. Also hast du ohne Ende mit Holstein Kiel eigentlich, hast du jede Menge Mannschaften, die alle das Zeug haben aufzusteigen. Alle werden natürlich nicht aufsteigen, sondern höchstens drei. Aber selbst wenn der FC absteigt und dann gehen drei davon hoch, dann ist die zweite Liga immer noch voll von Top-Teams und aus der ersten Liga kommt ja auch noch mindestens einer mit runter, der wahrscheinlich auch kein No-Name-Verein sein wird. Also der FC ist wirklich, wirklich in einer komplizierten Situation. Das hat man wirklich so auch lange nicht gehabt. Und das ist halt so absurd, weil wenn du mal überlegst, dieser Hype rund um Steffen Baumgart, dass man international gespielt hat, das ist 2 Jahre her, ne? Also das ist
Das ist halt so dieses diese Extreme. Diese Extreme, die den Verein jetzt schon wieder treffen. Das ist irgendwo ist es wieder typisch Köln. Das passiert halt, wenn man nicht konstant an den Sachen arbeiten kann, weil man den Trainer immer gewechselt hat bis jetzt, weil man die Spieler immer durchgewürfelt hat, weil ja lange nichts funktioniert hat. Ich habe am Samstag ganz zynisch gesagt, als das Spiel rum war, so nach dem Motto, das ist der FC, wie ich ihn wieder kenne. Das ist der FC meiner Kindheit und Jugend, bis auf wenige Ausnahmen. Und deswegen fährt man jetzt ohne Illusionen nach Leverkusen. Ich hoffe, dass sie da nicht komplett zerlegt werden. Ne?
Aber ganz ehrlich, also Leverkusen ist so drauf, die werden das Spiel, es wäre eine Riesensituation, wenn sie es nicht gewinnen.
Das gibt 3 Punkte. Ich hoffe halt nicht, dass es so, ich meine, Bayern-Bochum war für Bochum-Fans ein Albtraum. Das ist ja eine Hinrichtung, 7-0. So. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht sowas wird. Ne?
Kann aber sein.
Kann aber sein. Ich gehe schon fast davon aus. Ja.
Eieiei. Also wenn ihr, hier kam gerade ein Vogel und hat sich vor mich gesetzt. Kein Witz, eine Meise. Ich habe eine Meise.
Ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meine Brille. Ja, herrlich. Grüße an den Herrn Vogel. Es ist
total verrückt, in der Natur aufzunehmen. Ich glaube, ich mache das jetzt demnächst immer. Also ich habe echt ein schönes Arbeitszimmer zu Hause, aber ich glaube, ich fahre demnächst mal, bei mir sind ja keine Berge, sondern Feld. Ich fahre einfach demnächst mal, setze mich aufs Feld. Und dann nehme ich da mal auf. Also ja,
das ist doch fantastisch. Schon mal, dann fahre ich ins Fichtelgebirge und nehme da auf. Das, ganz neue Welten tun sich auf hier.
Und dann reden wir nur noch über Blaumeisen.
Über Blaumeisen und dann heißt es so, oh, warte mal, da kommt ein Fuchs. Ja, komm mal her, kleiner Fuchs. Ja, wer bist du denn? Ja, wer bist du? Aua, hat mich gebissen, ich bin nicht geimpft. Genau,
so. Ah, Tollwut. Ja, tolle Folge. Ja, so wird das sein. Ja, schön. Also, falls ihr, lieben Kurvis, irgendwie zu diesen Ausführungen, die wir da zum FC jetzt so von uns gegeben haben, vielleicht haben wir auch was vergessen oder so, aber das hat ja immer tausende Aspekte. Und tatsächlich eine kleine Bildungslücke habe ich noch. Ich weiß nicht, wie dieses Sportgerichtshof-Urteil ausfallen könnte, ob man dann auch keine Spieler abgeben darf. Ich glaube, guter Punkt. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber selbst das würde ja wahrscheinlich auch nicht viel bringen, weil wenn du keine neuen verpflichten darfst, macht das auch nicht so viel Sinn, Spieler abzugeben, weil mit irgendwelchen muss er ja anfangen. Ne? Also ja. Und es können ja nicht nur Jugendspieler spielen.
Aber guter Punkt, also vielleicht mal Bezugnahme, wer sich damit auskennt. Es gibt ja immer wieder Leute, die haben sehr viel Ahnung so von diesem ganzen juristischen Drumherum. Einfach
gibt
mal
ja melden. Gibt ja immer wieder Leute, die haben Ahnung, und dann gibt es uns.
Genau, diese sogenannten Experten, von denen man immer hört.
Furchtbar. Ja. So, Schiffi, ich habe jetzt folgende Situation. Es ist jetzt 12.50 Uhr und ich bin in einem Hotel, wo wir All-Inclusive gebucht haben. Und da hat man
du musst Frühstück. Jetzt zum Essen.
Richtig, man hat Frühstück mit Mittagessen und Abendessen. Und ich sag's ganz ehrlich, also es sind durchaus drei Mahlzeiten, die nehme ich in meinem normalen Alltag auch zu mir, aber nie natürlich in diesen Dimensionen. Also das ist wirklich, gibt ja auch stressige Tage, da kommt man gar nicht zum Mittagessen oder so. Oder ist zum Frühstück irgendwie
Müsli oder so. Wenn der Matthias nicht im Hotel ist, dann geht das so, dann kriege ich vor der Aufnahme ein Foto von einem gefüllten Nudelteller. Da sind immer Nudeln mit Krabben waren letztens drin.
Ja, richtig.
Nudeln mit Krabben zum Beispiel, Nudeln mit Gemüse. Auf jeden Fall, Nudeln ist gern die Basis. Und dann 3 Minuten später kriege ich nochmal ein Foto und da ist dann der leere Teller drauf. So. Und dann darf ich mit Matthias, der dann Gott sei Dank mental runtergefahren ist, weil er gesättigt ist, darf ich dann diese Folge aufnehmen.
Ah, wie sagt das, bei Game of Thrones gab es so ein schönes Zitat, wo immer eine gesagt hat, she's a monster. Und so ist das auch, wenn ich nicht gegessen habe, dann werde ich zum Monster.
Genau, she's a monster.
She's a monster. Dann werde ich sehr hangry. Und deswegen, das müssen wir jetzt diesmal ist es eben andersrum. Jetzt wird nach der Aufnahme sozusagen gegessen und das geht noch 8 Minuten lang. Dann wird nämlich das Buffet weggeräumt. Ist jetzt gar nicht so schlimm, weil dann wird die sogenannte Jause, also die Nachmittagsmahlzeit, wird dann da hingestellt. Das heißt, ich werde auf gar keinen Fall verhungern. Ich kriege gleich irgendwas zu essen. Aber ich muss Jause, natürlich jetzt das ist ja richtige. Geil. Ja, so nennt man das hier. Österreich ist irgendwie das bessere Deutschland. Ist also wirklich politisch jetzt vielleicht nicht, aber das gibt es ja inzwischen auch nicht mehr viel, leider. Also insofern ist mir eigentlich auch egal.
Ach, ich mag die Ösis gern. Das ist
ich mag
schon,
das, also ich bin so
ein herrliches
gerne hier.
Volk.
Das ist toll. Und ich finde es nochmal einen großen Dank, dass wir dank deiner zeitlichen Flexibilität aufnehmen konnten.
Alles gut. Ich musste jetzt nicht so wahnsinnig viel umstellen. Ich muss jetzt eine Social Bundesliga schreiben für morgen.
Ach, toll.
In der ich den FC natürlich komplett runterschreiben
mach
muss.
Mach ihn fertig.
Das ist ja klar. Ich mach den jetzt fertig.
Mach ihn fertig. Ja. Und mach gerne was zu Union Berlin, wenn ich dann Themenvorschlag machen darf, weil die haben so unfassbar viel Pech. Die verlieren im Moment ständig in letzter Sekunde und sie haben aber einen Mutmacher, wie man im Sport immer so schön sagt. Sie spielen jetzt in Dortmund und da haben zuletzt wirklich so unfähige Mannschaften auch mal gewonnen. Also das kriegen die hin. Insofern.
Meinst du? Also
glaube ich eigentlich nicht. Also
gegen Union?
Betrachtet, nein, glaube ich auch nicht. Aber so ein Pünktchen oder so könnten sie vielleicht mitnehmen.
Das glaube ich auch, so ein geiles umkämpftes 2-2 oder sogar so ein 3-3, so eine richtige Schlacht.
Das ist einfach halt oft so. Mannschaften in den letzten Jahren, und das ist wirklich ein großes Problem, die bei denen es nicht läuft, also die wirklich nicht gut in Form sind, die spielen dann in Dortmund, wo man früher immer gesagt hat, ja, oh Gott, die werden da untergehen. So wie jetzt Heidenheim am Anfang der Saison, hat noch keinen Bundesligapunkt in ihrer Historie geholt. Und dann kam quasi das schwerste Auswärtsspiel in Dortmund. Kein Problem, haben sie einen Punkt geholt. Und das ist echt nicht gut aus Dortmunder Sicht. Das muss sich dringend ändern. Und ich befürchte, Union Berlin, die haben so viel Pech und verlieren alles. Jetzt haben sie leider eine Chance, eine realistische Chance auf die Kehrtwende, denn sie spielen in Dortmund. Aber genug dazu. Ich habe noch 6 Minuten, bis das Mittagsbuffet schließt, Schiffi. Ich muss jetzt da nach unten.
Ja, das kann ich nicht verantworten, dass du nichts mehr zu essen bekommst. Dann muss deine arme Frau deine Laune aushalten. Das kann ich nicht, da will ich nicht schuld sein. Ja,
vielleicht
dann
können wir auch die, ist aber nicht schlimm, weil man kann hier auch Sachen mitnehmen. Und deswegen würde ich gerne dazu passend die Folge nennen, Frittatensuppe to go.
Bitte was? Was für eine Suppe?
Frittatensuppe, das ist eine ganz tolle Suppe. Das ist eine Rinderkraftbouillon. Und man hat so kleine Pfannkuchenstreifen, die da reingeschnippelt werden.
Ah, ja, okay.
Und dazu ein bisschen Schnittlauch. Schmeckt unfassbar gut. Und das nennt man in Österreich Frittatensuppe. Das ist meine Lieblingssuppe.
Frittatensuppen.
Und aus Stiegel. Ja, und dann bin ich glücklich. Mehr brauche ich im Leben nicht. Und das werde ich mir jetzt beides einverleiben und dann mit bester Laune weiter durch den Tag gehen.
Gut, dann küss die Hand und alles für den Kaiser.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, so machen wir es. Frittatensuppe to go, das war's von uns.
So, Servus, auf Wiedersehen. Wiedersehen.